zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 188 von Distanz und Gloria. Es ist Samstag, 20.41 Uhr. Ich befinde mich in Leipzig in unserem Turmverlies. Der Herr Städt befindet sich bei sich zu Hause im Bücherzimmer in der großen Bücherhalle. Es ist sehr schön, dass wir uns wieder via Tablet und Handy versammeln konnten hier vor dem Mikrofon, um für euch die neueste Folge Distanz und Gloria aufzunehmen. Herr Städt guckt, als würde sein Handy nicht aufzeichnen. Ich hoffe, er bedeutet mir das Gegenteil davon. Ansonsten haben wir wieder eine pickepackevolle Folge von Distanz und Gloria. Es gibt viele Dinge zu erzählen und viele Dinge abzufrühstücken. Doch zunächst die obligatorische Frage an Herrn Städt, warum er jetzt sein Headset abnimmt.
Das hat folgenden Hintergrund. Spannend, nämlich, wenn ich rede, tut mein Mikrofon so, als würde es das mit aufnehmen, was du sagst. Das kann aber nicht sein, weil ich ja mit dem Headset verbunden bin. Aber spannend ist es doch, oder?
Die Frage ist, müssen wir jetzt Dinge ändern oder wird das funktionieren?
Nein, es ist mir nur gerade aufgefallen. Es ist einfach ein sehr sensibles Mikrofon.
Gut.
Und ich bin aber der Meinung, dass das passen wird.
Gut, dann, wenn die Folge nicht erscheint, werdet ihr das ganze Vorgeplänkel nicht mitbekommen, aber dann ist Herr Städt schuld, nur fürs Protokoll. jetzt müssen wir, also Herr Städt, die Form muss gewahrt sein. Ja, wir sind in Deutschland, ja. Da muss formal alles korrekt zugehen. Wie geht's dir?
Die Frage kann ich beantworten. Mir geht's gut. Ich bin relativ müde, ganz gut geschafft, ja. Das liegt maßgebend erstmal daran, dass es heute ein sehr langer Tag war. Und die beiden Tage davor auch sehr, sehr lang war sogar.
Woran liegt das?
Also die letzten zwei Tage waren zwei lange Arbeitstage. Und zwar habe ich wieder eine Ausbildungstour gehabt aus München heraus. Das ist bei Lufthansa manchmal so, dass man quasi auch von einem anderen Standort gern hingeflogen wird, also hinfliegt oder hinreist, um von dort aus zu fliegen. Und da ich in Frankfurt stationiert bin, ist das der andere Standort für mich München. Ich werde dann quasi als Münchner gehandelt.
Das heißt, wenn ich da ganz kurz zwischenfragen darf, bist du da dann als Pilot und guckst oder reist du als Passagier in dem Zusammenhang dann nach München?
Ich reise als Passagier nach München.
Jetzt spannende Frage. Das interessiert die Menschen ungemein.
Ja.
In welcher Klasse wird da gereist, wenn du als Passagier reist?
Also es ist so, wenn die mich von Frankfurt nach München fliegen, dann habe ich den höchsten Buchungsstatus, den es gibt, weil die wollen, dass ich auf jeden Fall mitfliege. Weil ich bin Besatzung und es wäre Mist, wenn ich nicht ankomme, weil dann noch weitere Flüge ausfallen. Ja. Und das ist erstmal das eine. Und das zweite ist, dass man dann Business Class fliegt. Das ist aber ja nur so ein kurzer Flug, dass es sich quasi nur darin unterscheidet, dass man einen Salat bekommt und was anderes außer Wasser.
Ich wollte mal sagen, und die Nachfülloption, den Refill hat, den man sonst nur aus anderen Dingen kennt.
Genau. Und es ist aber so, dass ich natürlich nicht nach Frankfurt reise, um dann von Frankfurt nach München zu fliegen. Das meine ich. Es gibt die Möglichkeit, sich von diesem Flug abzumelden. Dann wird der quasi gecancelt, nicht also der Flug, sondern die Buchung. Und man kann sich stattdessen eine Buchung von einem Flughafen von sich zu Hause nach München buchen. Das heißt, das ist dann quasi eine kostenfreie Anreise, was sehr schön ist für mich. Weil sie hätten mir den Flug von Frankfurt bezahlt und da hat man gesagt, das ist ja Unsinn, dann nimm doch gleich von dir zu Hause. Aber dann ist man mit einer anderen Buchungsklasse unterwegs. Und man muss auch selber dafür sorgen, dass man ankommt. Man hat dann einen anderen Buchungsstatus und halt Economy. Aber das ist völlig egal auf so einem kurzen Flug.
Egal ist das nicht. Ja, also aus eigener Erfahrung, ich habe mir einmal im Leben, das kann man ja sagen, ich habe mir einmal im Leben einen Business-Class-Flug gegönnt, selber. Das war, streng genommen sind es zwei, aber eigentlich, Ja, so richtig, es galt nur einer. Also es war der Flug von Leipzig nach Madrid, beziehungsweise die Flüge, weil ich glaube, der ging dann Leipzig-München, München-Madrid. Und der Flug Leipzig-München, also ich verstehe, was du meinst, die kurzen Flüge, das ist jetzt nicht so spektakulär, da Business Class zu fliegen, weil erstens sitzt du einfach ganz vorne und vor dir ist eine Wand in der Regel. Zweitens ist eben, wie du sagst, sagen wir mal, das kulinarische Angebot auf dieser kurzen Strecke qua Zeitmangel eher begrenzt. Aber die Leute sind sehr freundlich und es gibt Getränke. Das, und was mir auch immer wieder auffällt, das ist aber mittlerweile auch in der Eco Plus schon so, das finde ich sehr gut, ist, man kriegt richtiges Besteck und richtige Teller.
Ja, das ist absolut so. Das ist völlig richtig. Das schätze ich auch, dass es so ist.
Interessanterweise war dann der Weiterflug auf dieser Reise so, dass ich in Madrid angekommen bin und voll war wie selten, weil es ja dann wirklich so ist, dass du in der Business Class mit Essen beworfen wirst, gefühlt.
Und, ja, bis es alle
ist. Und das Problem ist, es schmeckt halt auch noch.
Es ist so, dass das Essen, was da übrig bleibt, bei uns im Cockpit dann abgeladen wird. Und das ist ein wirkliches Problem.
Ich könnte mir vorstellen, dass es dann in meinem Fall das erste Mal so war, dass die Stewardessen zueinander gesagt hat, der hört einfach nicht auf zu fressen, egal was wir dem da hinstellen. Wir haben gleich nichts mehr für den Piloten. Die müssen gleich
hoch. Ja. Das ist ja auch nicht dafür gedacht. Das ist ja schon für die Gäste gedacht.
Ja.
Es ist aber schon so, dass man dann natürlich nicht so gerne ablehnt. Das muss man lernen. Und da bin ich gerade dabei. Und es ist mir jetzt eben das erste Mal gelungen, da freundlich Danke zu sagen und Nein. Was natürlich überhaupt kein Problem ist und deshalb ist es gut, dass ich mich jetzt mal getraut habe, das zu sagen.
Das Schöne ist ja, wenn du das qua Beruf jetzt öfter machst, dann hast du ja auch die Möglichkeit, nochmal Ja zu sagen.
Richtig.
Nicht wahr? Aber sag mal, weil du gerade deine Handyperspektive dreimal geändert hast, hast du mitgekriegt, dass es in Sachsen übelste Erdbeben gab?
Nee,
es gab Erdbeben. In der sächsischen Schweiz gab es ein 2,8er Erdbeben vor einer Woche oder so.
Nee.
Jawohl.
Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Da sollen Wände und Tische und alles Mögliche gewackelt haben.
Spannend.
Ja, wirklich spannend.
Da wäre ich gern dabei gewesen. Aber ich war ja unterwegs, das wollte ich noch erzählen.
Ja.
Und die Tage waren lang. Wir sind Oslo hin und zurück geflogen. Das ist ja schon ein Stückchen von München aus.
Und schöne dann noch Stadt.
Nach Marseille.
Sehr schön. Ja, beides sehr absolut. Schöne Städte.
Aber ich habe leider bloß die Umgebung gesehen, was auch schon absolut toll ist. Ja. Und dann sind wir noch nach Marseille und dann von da aus, pass auf, der zweite Tag war eigentlich der härtere von allen beiden, von Marseille nach München und dann nach Lissabon und wieder zurück. Und nachdem man in Lissabon ist, ist man eigentlich schon müde, weil das ist 3,5 Stunden Flug und dann fliegst du ja nochmal 3 zurück. Also es ist schon ordentlich, war schon auch dann anstrengend am Ende, als der Tag zu Ende war und danach bin ich noch nach Hause, leider mit dem letzten Flug aus München erst, also es war wirklich spät dann. Das gehört nämlich auch zu dem Beruf dazu, was viele immer nicht sehen, dass es doch wirklich auch anstrengende Tage gibt, so wie die letzten beiden, wo man sich dann gut zusammenreißen muss, auch gegen Ende. Mhm. Das gelingt immer, weil man hat Spaß daran, aber es ist natürlich schon so, dass man dann noch mindestens einen halben Tag danach noch damit zu kämpfen hat.
Ja, es ist ja das, was wir letztes Mal schon besprochen haben, dass die Berufe an und für sich natürlich total geil sind, aber das wie bei jedem anderen Beruf auch, es einfach Aspekte gibt, die natürlich nicht so schön sind und die anstrengend sind. Das klingt dann immer wie Meckern auf hohem Niveau, weil man ist natürlich privilegiert, man fliegt, man sieht viel, es macht Spaß. Ja, viele Menschen dürfen nicht das machen, was ihnen Spaß macht und damit Geld verdienen. Alles klar, aber trotzdem gibt es natürlich Aspekte, die einem halt nicht so gut gefallen. Das ist aber auch ganz normal.
Also es ist auch so, dass es Meckern auf hohem Niveau ist, aber auch das ist ja erlaubt.
Ja. Ich habe da noch mal eine Fachfrage.
Bitte.
Und zwar hat mir ein Kollege neulich gesagt, und das würde ich gerne von dir noch mal eingeordnet wissen, was auch Sinn ergibt, wenn man drüber nachdenkt tatsächlich, aber nichtsdestotrotz erhöht es ja ein bisschen auch gewisse Risiken, dass das TCAS-System, was ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dafür sorgt, dass zwei Flugzeuge nicht zusammenstoßen in der Luft, weil das eine nach oben zieht, wo das andere nach unten zieht. Die kommunizieren so ja irgendwie miteinander, nicht wahr?
Genau.
Dass das für Start und Landung ausgeschaltet ist.
Das ist nicht ausgeschaltet.
Aber?
Also das ist angeschaltet, aber es beginnt erst, es arbeitet tatsächlich auch bei Start und Landung. Wir können sehen, was wo zu sehen ist. Es gibt vier verschiedene Modi, die dieses Gerät hat. Ja, es gibt erstmal, um es einfach zu sagen, das Einfachste ist, es zeigt dir erstmal nur an, wer irgendwo überall rumfliegt. Mhm. Ob der eine Gefahr ist oder nicht, ist egal. Du siehst den auf deinem Bildschirm. So wie bei Flightradar, bloß halt im Flieger. Es ist sogar dasselbe Signal, was Flightradar auch empfängt. Das ist genau dasselbe Signal kriegen wir, können es aber, kriegen es halt im Flieger angezeigt. Und es ist natürlich auch von näher und nicht übers Internet übertragen und alles und so weiter und so fort. Und es wird natürlich anders verarbeitet, aber am Ende ist es das gleiche Signal. Und ist erstmal nur eine Anzeige. Dann gibt es das, dass diese Anzeige eingefärbt wird. Also dann sieht man das in weiß, wenn das in einem bestimmten Nahbereich vom Flugzeug kommt, damit man es quasi sehen kann, es könnte gleich zum Konflikt kommen. Dann gibt es die sogenannte, Traffic Alert. Das ist, wenn der Flieger einfach nur sagt Traffic, Traffic, dann heißt es, es ist hier Verkehr in der Nähe. Dann wird das dir gelb angezeigt. Es wird aber noch keine sogenannte Resolution Advisory gegeben. Nee, Traffic Advisory war das, was ich vorher gesagt habe. Wenn es quasi nur Traffic, Traffic heißt. Und dann gibt es noch eine sogenannte Resolution Advisory. Das bedeutet dann Resolution, also Lösung des Konfliktes, wenn es innerhalb von 15 bis 35 Sekunden bis zum mehr oder weniger Zusammenstoß, bis zum prognostizierten Zusammenstoß in diesem Bereich sich der Flieger aufhält, dann gibt es eine Resolution Advisory. Und das bedeutet, dass er dir vorschlägt zu sinken oder zu steigen. Und das schlägt er dem anderen Flieger auf. Gegenteilig vor.
Invert vor, sozusagen.
Genau. Und diese Resolution Advisory gibt es nur, wenn der andere Flieger das TCAS-System auch hat.
Ah, okay. So. Also die kommunizieren genau. Untereinander, die Geräte miteinander.
Und die stimmen sich ab.
Das ist
und
das,
diese das ist Traffic Advisory, ja. Das erste, das was quasi dieses, was davor kommt, Traffic, Traffic, ja, ist noch ein bisschen weiter weg, aber ist schon relativ nah, gibt es eigentlich immer. Wenn der andere Flieger einen Transponder hat. Der muss dazu nicht unbedingt das TCAS-System selber verbaut haben. Es kann aber eben keine Resolution Advisory geben, wenn die Flieger untereinander nicht kommunizieren können, weil einer von beiden kein TCAS hat.
Ja.
Dann kriegt quasi nur derjenige, der das System verbaut hat, einen Hinweis, Achtung, da ist Verkehr, löse es bitte aber selber.
Okay. Und ja. Das ist jetzt dieses System gewesen, was bei der Boeing 7...
beim CRJ in Amerika, die zusammengeschrauscht ist mit dem Helikopter.
Nein. Mag sein, vielleicht ist da auch irgendwas, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, aber das war doch das System, was bei der Boeing 737 MAX Neo Probleme gemacht hat, richtig? Dieses TCAS-System.
737 MAX Neo ist eher Airbus.
Ja.
Aber MAX, nein, das war MCAS, das ist wiederum was anderes.
Ach, mein Gott.
Genau, das hat damit nichts zu tun. MCAS ist ein Flugsteuerungscomputer.
Und dieses hat aber irgendwie einen Sturzflug eingeleitet oder irgendwie sowas in der Richtung, ne?
Genau.
Also zu schnelles Sinken.
Genau. Okay. Das ist was ganz komplett anderes. Und dieses TCAS, man muss verstehen, es gibt Höhen, wo das Flugzeug aufgrund dieses Lösungsvorschlages an seine Performance-Grenzen kommt, das also fliegerisch nicht abbilden kann. Mhm. Wie wenn du in einem Auto auf dem Berg hoch dann langsamer wirst, weil es nicht mehr Power hat. Mit 5 Leuten innen drin und 2 solchen Fettsäcken wie uns.
Ja.
Ja. Wo du dann aufs Gas latscht und da passiert aber nichts. Und das geht dem Flieger natürlich in der Höhe auch so, aber viel kritischer ist, wenn du quasi als Vorschlag bekommst, sinken, um den anderen Flieger auszuweichen, in Bodennähe. Das ist ein Problem.
Ja.
Das kann man natürlich nicht machen. Und deshalb wird zur Landung und zum Start das System automatisch dir bloß eine sogenannte Traffic Advisory anzeigen, aber nicht einen Lösungsvorschlag, weil du natürlich unterhalb von 900 Fuß nicht mehr ausweichen kannst nach unten.
Da ist aber jetzt meine Frage, theoretisch ist ja möglich, ist ja auch irgendwie alles schon mal unglücklicherweise vorgekommen, wenn du dir jetzt unter 900 Metern begegnest im Luftraum.
Fuß, 900 Fuß, das sind 300 Meter,
also,
das ist echt nicht viel.
Okay, sagen wir 900 Fuß, das macht es aber nicht besser. Und ihr fliegt nun aufeinander zu. Was dann? Dann musst du eine links und andere rechts fliegen, anders geht's ja gar nicht. Wenn der nicht nach unten
kannst. Ja, wenn man sich nicht sieht, ist das scheiße. Und deshalb gibt's ja da auch Separation Minima, also quasi Staffelungs- Minima gibt es dafür ja extra, dass quasi die Controller das verhindern, dass es dazu kommt.
Aber wie kann es jetzt sein, wenn das quasi ein bekanntes Problem ist und jetzt schließt sich ein bisschen der Kreis zu den letzten Vorfällen in Washington und auch in L.A., beziehungsweise in L.A. gab es keinen Vorfall, aber ich weiß, dass es dort an dem Flughafen auch so ist, weil ich das gelesen habe. Wie kann es sein, dass dieses Hovering innerhalb dieser, ich sag mal, ich glaube 2000 Meter, dann in dieser Menge und in Kauf genommen wird, wenn klar ist, dass die Systeme in diesem Zusammenhang an ihre Grenzen stoßen, also die Warnsysteme?
Das ist eine Frage, die es zu beantworten gilt. Weil, wenn man sie beantworten kann, dann hätte man, wäre es wahrscheinlich nicht passiert.
Naja, ich habe halt das
Gefühl... Es ist ein Problem, definitiv. Die Frage ist, warum nimmt man das als Risiko in Kauf? Wenn ich mir überlege, wenn Leipzig in die Kontrollzone reinfliege, wo die Aerologic und DHL-Maschinen landen, lassen die mich nicht rein, wenn da einer landet. Also als Propeller, Privatflieger, keine Ahnung. Aber es handelt sich ja bei dem Hubschrauber ohne Marineflieger. Vielleicht haben die andere Sachen mitzureden, da keine Ahnung.
Ja, nee, also ja. Es scheint in der Tat so zu sein, also das war zumindest das, was durch Recherche und durch Lesen du merkst, ich gehe heute vorbereitet in die Folge, was durch das Lesen rauszuhören war das in LAX, also im Los Angeles Flughafen und auch in Washington vermehrt, vermutlich durch die Menge an Leuten, die da rein und raus wollen, es aber in Kauf genommen wird, dass unterhalb der 2000 Meter Marke im Prinzip kleinere Flugzeuge, Hubschrauber etc. Dort hovern, also quasi schweben dürfen in diesem Korridor, Korridor zwischen 0 und 2000 Metern. Und ich habe das, das finde ich logisch, weil es irgendwie auch in die Zeit passt. Ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich mit dem Geld zusammenhängt, dass du dann einfach eine größere Menge an Leuten gleichzeitig unterbringen kannst und dass im Verhältnis dazu zu wenig passiert ist in den letzten 20 oder 30 Jahren. Weißt du, was ich meine? Also, dass im Prinzip eine Sicherheit suggeriert wird, die eigentlich real wahrscheinlich gar nicht da ist, weil einfach die Vorfälle ausgeblieben sind,
was das angeht. Genau, und das ist immer das Problem in der Sicherheitsbewertung in der Luftfahrt, genau das. Weil du kannst die Sicherheit sehr schlecht quantifizieren und die gefühlte Sicherheit ist viel höher als die es wirklich ist.
Ja.
Wir haben keine Anzeige dafür, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass bei der Landung heute was schief geht. Das wissen wir nicht.
Ja.
Ja, oder dass bei dem Flug in die Kontrollzone von LA es heute zu einem Zusammenschluss kommt. Das weiß man nicht in dem Moment. Das weiß man immer erst hinterher, weil dann erst die Statistik erfüllt wird.
Was mich...
Und das ist nämlich ein Riesenproblem und damit das ist auch eines der größten Probleme in der Luftfahrt. Aber man hat es eigentlich ganz gut im Griff. In Amerika halt weniger als bei uns. Das ist leider tatsächlich so. Weil die diese Kapazität der Flughäfen dermaßen ausquetschen, dass sie auch überreizen, wie man es jetzt immer mal wieder gemerkt hat. Und das ist auch ein bekanntes Problem auch für europäische Airlines, die nach Amerika fliegen, dass man da höllisch aufpassen muss an diesen riesen Flughäfen. Weil... Also es ist bekannt, wie gesagt, man kann als Passagier da sicher hinfliegen, von Europa aus ist kein Ding, weil wir das halt wissen, dass das dort ein Thema ist, dass dort einfach ultra viel Verkehr ist und teilweise die Controller das nicht ganz so gut im Griff haben wie hier in Europa.
Ja, es ist in der Tat sehr spannend, also ich meine, ich muss ja nur beruflich hin und wieder fliegen, das haben wir ja nun vielfach besprochen. Ich finde es bloß bemerkenswert, ich weiß nicht, ob ich es on the record oder off the record erzählt hatte, ich bin ja so in dieses Mayday-Hole ein bisschen reingefallen. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, es ist eine Serie, ich glaube, die gibt es auch mittlerweile gar nicht mehr. Da wurden...
Doch, die gibt es schon noch, aber die gibt es nicht mehr frei auf YouTube, Mayday-Alarm im
Kopf. Doch, die gibt es, also frei auf YouTube habe ich sie
gesehen. Genau, aber die neuesten Folgen gibt es dann
nicht mehr. Ja, okay, also worum es da geht, es sind Vorfälle, die zum Teil in Katastrophen geendet sind, zum Teil auch manchmal glimpflich ausgegangen sind, die in dieser Serie im Prinzip mit Beteiligten, mit Flugsicherung, mit Piloten nochmal durchgesprochen werden. Und um herzuleiten, wie konnte es zu der Katastrophe oder zu dieser Fast-Katastrophe kommen, haben sich alle Beteiligten richtig verhalten, hätte man sich anders verhalten können. Also es ist eigentlich total spannend, um nachzuvollziehen, auch wie so eine Denkweise in so einer Extremsituation im Cockpit oder eben bei der Flugsicherung ist. Und mir fällt auf, zumindest ist das ein empirisches Gefühl, ich weiß nicht, ob das belegbar ist mit Zahlen, aber mir fällt auf, dass die meisten dieser Vorfälle tagsüber bei relativ guter Sicht stattfinden. was ich interessant finde.
Also es ist so, dass das immer, also sagen wir mal, 70% der Fehler sind menschliche.
Ja.
Das ist so. In 70% der Unfälle kann menschliches Fehlverhalten nachgewiesen werden. Und da ist es nur scheißegal, wie gut das Wetter ist. Also da gibt es ganz viele verschiedene Gründe dafür, warum das so sein kann. Deshalb ist ja Training eines der Hauptaspekte der Sicherheitskultur von Airlines.
Dazu eine Nachfrage. Siehst du in dem Zusammenhang, wo du das jetzt so wunderschön on point formulierst, deinen Berufsstand durch künstliche Intelligenz gefährdet?
Nee, tatsächlich nicht.
Das finde ich interessant.
Aus verschiedenen Gründen. Grund Nummer eins, steig in so ein Flugzeug ein, würdest du das machen?
Naja, ich sag mal so, in Anbetracht der Tatsache, dass der Autopilot ja heutzutage schon relativ viel auch übernimmt, habe ich da ja auch keine Wahl, weißt du? Also,
ist richtig, aber ich kann den Autopilot jederzeit ausschalten und selber fliegen, wenn er irgendwelchen Murks macht, und das soll ich sogar.
Okay, ja, valides Argument.
Weil jeder Computer ist auch nur ein physikalisches Gerät. Und wenn das nass wird, dann macht es brrrt. Oder ich, wenn das brennt, dann macht es brrrt und dann ist vorbei.
Ich traue aber...
Und da muss man ein kleines bisschen gucken und dass man auch selber fliegen kann.
Ich traue aber unter der Prämisse, dass ähnlich wie beim autonomen Fahren eine Lösung gefunden wird für eventuelle Schuldigkeiten bei Vorfällen. Ja, das ist ja beim autonomen Fahren besonders ja. In Deutschland noch das große Problem, dass die Frage ist, wer ist jetzt verantwortlich, derjenige, der eigentlich Fahrzeughalter ist oder die Firma, die dann im Prinzip das autonome Fahren anbietet. Das ist im Moment das, was das autonome Fahren in Deutschland noch vom Markt fernhält. Wenn dieses Problem, ich sag mal, weltumspannend gelöst ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass besonders Airlines, die im Billigsegment unterwegs sind, das forcieren werden.
Das glaube ich gerade nicht, weil die Technologie unwahrscheinlich teuer sein wird und sie das erstmal noch nicht investieren werden, weil man Personalgehälter drücken kann bis zum Umfallen, aber Technologie kostet das, was sie kostet. Aber und wenn du sie auch sicher machen willst, muss sie auch gut sein. Kannst nicht billig einkaufen, das geht dann nicht.
Aber Technologie verhandelt nicht. Das ist ihr großer Vorteil.
Technologie verhandelt nicht, aber halt auch nicht nach unten. Und du musst sehr gute Technik kaufen, wenn du Menschen ersetzen willst. Da darfst du keine Kompromisse eingehen. Sonst fallen die Flieger reihenweise vom Himmel.
Ja, okay. Auch das ein valides Argument. Auf der anderen Seite zeigt ja die Entwicklung, dass es doch sehr zur Effizienz tendiert. Was ein bisschen. Also,
hast völlig recht.
Und ich meine, die künstliche Intelligenz ist ja. Auch wenn ich das selber nicht gut finde, ja, ich muss es nicht gut finden, aber ich muss es zur Kenntnis nehmen, ist ja doch auf dem Wege, Dinge deutlich schneller und deutlich effizienter zu lernen, als wir das als Menschen schaffen.
Genau, die biegt allerdings auch ab in eine Richtung, wo es eventuell nicht gut ist. Das kann die und wir können uns zurückholen.
Gut, das ist ja eine Frage der Reglementierung am Ende.
Richtig.
Das wäre zum Beispiel eine sehr spannende Frage. Es gibt ja dieses Experiment von Ferdinand von Schirach mit dem, ich weiß nicht, ob du das kennst, mit dem Flugzeug, was von Terroristen entführt wurde und auf die Allianz Arena in München auf die Vollbesetzte zusteuert. Und in dem Flugzeug sind Zivilisten, das Flugzeug wurde entführt und die Frage ist jetzt, schießt du das Flugzeug militärisch ab und opferst die 300 oder lass es 400 Zivilisten sein, um die 70.000 in der Allianz Arena zu schützen. Ob das moralisch vertretbar ist, Leben gegeneinander aufzunehmen.
Es ist ein Dilemma. Mhm. Und Fakt ist, die Rechtslage ist, dass man es tun wird.
Spannend ist...
Das muss man so sehen, das ist leider so.
Also pass auf, verstehe mich nicht falsch, wie auch immer die Rechtslage da ist, aber ich fände es interessant, mal einer KI diese Frage zu stellen.
Das ist wirklich eine sehr gute Sache, weil du der KI aktuell nicht Moral so richtig beibringen kannst. Und was auch eine KI nicht hat, ist den menschlichen Überlebenswillen. Die hat, wenn überhaupt, nur den Überlebenswillen von sich selber. Mhm. Also den KI-Überlebenswillen. Aber ich als Pilot habe den gleichen Überlebenswillen wie die 300 Leute hinten drin und mein Kapitän. Und das ist was anderes, als wenn der Flieger den Überlebenswillen hat.
Ich könnte mir vorstellen.
Das ist grundsätzlich verschieden.
Ich könnte mir vorstellen.
Also es ist ja nicht mal so, dass der Flieger den Überlebenswillen hat, sondern das Programm in dem Flieger. Der ist Metall, der Sprit, die ganzen Leute, das menschliche Material, was da drin sitzt. Das ist dem Programm eigentlich ja egal.
Na gut, aber du könntest ja sagen, es ist ja wurscht, wer den Überlebenswillen hat, solange ihn jemand hat im Flugzeug.
Genau, aber was ist der Unterschied zwischen dem Überlebenswillen des Programmes und der Seelen an Bord? Die Seelen an Bord überleben nicht, wenn der Flieger abstürzt. Das Programm irgendwo anders schon.
Gut, die Frage ist da nach dem Bewusstsein natürlich, ob dem Programm das klar ist.
Das gibt's nämlich nicht. Das hat das Programm nämlich nicht und das haben wir.
Das fände ich aber in der Tat sehr spannend, weil ich mir vorstellen könnte, dass die KI aus einer, wie du vielleicht richtig sagst, unmoralischen Abwägung heraus, aber wahrscheinlich zum selben Ergebnis kommen wird. Nämlich zum Ergebnis
das ist die Frage.
Kommen wird. Wobei das aber dann, da müsste man nochmal differenzieren, da müsste man die Frage einmal einer, ich sag mal, unabhängigen KI stellen und einmal die Frage der KI im Cockpit stellen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, das ist überhaupt ein sehr spannendes Thema und man muss auch jetzt dazu sagen, wir führen jetzt Diskussionen über höchstgradige Einzelfälle. Dass überhaupt mal ein Mensch so eine Entscheidung treffen muss, ist sehr unwahrscheinlich.
Ja, aber es ist halt ein schönes Extrembeispiel. Das ist ja bei dem Experiment von Schirach geht es ja eben um die moralisch-ethische Frage. Ja? Ist es okay, ein Leben gegen ein anderes aufzuwiegen oder beziehungsweise wenige Leben zu opfern, um viele Leben zu schützen?
Also ich fasse das, wenn ich das, du sagst mir Bescheid, wenn ich zusammenfassen kann, meine Gedanken. Du hast doch, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, ich bin am Ende, wir werden das jetzt auch nicht lösen. Also es ist ja, deswegen ist es ein Dilemma.
Wir haben ja nur darüber diskutiert. Das ist ja auch Teil dieses Podcasts.
Aber ich finde den Gedanken halt spannend, weil du hast gerade gesagt, die Fehler, die werden zu 70% von Menschen gemacht. Dann wäre natürlich der naheliegende Schluss in der Zeit, wo die KI sich unfassbar schnell entwickelt, zu sagen, dann können wir die Fehlerquote um 70% reduzieren, indem wir die Menschen ersetzen.
Das ist interessant. Allerdings wissen wir nicht, wie hoch die Fehlerquote der KI ist.
Und das ist genau die Frage.
Genau. Ja. Und dann haben wir zwar nicht mehr 70% menschliche Fehler, aber 100% technische Fehler. Das ist auch scheiße.
Du könntest aber,
verstehst du?
Aber es gibt ja in dem Fall auch nicht nur schwarz und weiß. Du könntest ja sagen, es fliegt immer ein Pilot mit, der im Notfall eingreifen könnte.
Das wird ja gerade diskutiert, genau.
Ja. Ach so, das wird diskutiert tatsächlich.
Das wird sogar technologisch von Airbus höchstgradig diskutiert. Ich werde noch kurz zu der KI zwei Sachen oder beziehungsweise das zusammenfassen. Routine. Kann die locker. Da brauchst du nicht mal eine KI, da reichen Algorithmen. Der Flieger kann ja schon von selber landen. Ja. Unter gewissen Bedingungen wiederum. Ne? Also man muss den auch richtig einstellen dazu und alles richtig eingeben, dass er es kann. Gut, das kriegt man aber auch gelöst, dass man die Daten irgendwo anders herkriegt. Das funktioniert. Und diese ganzen Sachen, die wir jetzt moralischerweise besprochen haben, sind höchstgradige Ausnahmefälle. Ja, die auch so jetzt schon ganz selten vorkommen, dass man da irgendwas in die Richtung entscheiden muss. Und das Letzte dazu, es wird nicht meine Karriere betreffen. Vielleicht die von Generationen nach mir, aber meine sicher nicht. Die geht nämlich bloß noch 35 Jahre und das wird in der Zeit nicht eingeführt werden, dass ich... Nee, es wird in 35 Jahren kein Flugzeug alleine fliegen. Also vielleicht mit einem Piloten. Aber selbst das, alleine Deutschland, wenn ich mir gucke, wie langsam das Luftfahrtbundesamt arbeitet, um mir mein geschissenes Medical auszustellen, kann ja schon mal 6 Monate dauern.
Aber ich...
Da sind schon mehrere Prozent dieser Zeit weg.
Ich sag mal so, solltest du die Familienplanung noch nicht final abgeschlossen haben, würde ich da keinen Hoden draufsetzen, an deiner Stelle.
Ich schon. Also ohne Scheiß, dafür bin ich ja schon seit ein paar Jahren in der Branche unterwegs und ich sehe einfach, wie langsam der Fortschritt aufgrund schon von behördlichen Dingen läuft. Guck mal, ich habe einen Airbus geflogen, der war über 30 Jahre alt. So lang geht meine Karriere.
Du kannst es auch anders formulieren. Wenn die bürokratischen Mühlen der Luftfahrt genauso schnell wären, oder andersrum, wenn die Turbinen bei den Flugzeugen genauso langsam wären wie die bürokratischen Mühlen der Luftfahrt, würde nie ein Flugzeug abheben.
So. Das hast du schön gesagt. Gut. Und zu dem Ein-Mann-Cockpit, das könnte passieren, dass das gegen Ende meiner Karriere noch kommt.
Gut, haben wir das durchexerziert. Wir haben jetzt in einer halben Stunde sehr spannend. Also es ist, wirklich für mich eine der spannendsten Folgen bisher, obwohl wir im Prinzip nur zwei Themen besprochen haben.
Ja, weil wir beide auf die Themen halt wirklich gut vorbereitet sind, mal ausnahmsweise, ja. Und was zu sagen haben. Wir haben mal über was geredet, wozu wir was zu sagen haben. Das ist doch geil, oder? Machen wir sonst nicht.
Eine seltene Ausnahme. Aber apropos, es gibt, also das Problem ist, ich muss jetzt alles andere ein bisschen raffen, aber es gibt trotzdem viele Dinge zu besprechen. Nämlich, Herr Stett, zunächst die drei Dinge, die drei schlechtesten Filme, die du je gesehen hast.
Ach du Scheiße. Ja, warte. Ach Gott, ich hab auf jeden Fall mal einen Film geguckt, wo ich mir gedacht habe, das waren jetzt anderthalb Stunden verschwendete Lebenszeit. Vielleicht fällt er mir noch ein.
Ein Beispiel von meiner Seite, ich hoffe, es ist der richtige Teil, Rambo 4. Mein Gott, war der beschissen. Das war das erste und einzige Mal, dass ich im Kino war und dachte, jetzt würde ich mir gerne mein Geld zurückholen. Und meine Lebenszeit.
Also im Kino habe ich das nicht gehabt. Ich habe das wirklich nur zu Hause gehabt. Das war irgendeine Fortsetzung von irgendeinem sehr guten Film. Ach, es ist wirklich schwer zu sagen. Also ich gucke die Filme nämlich nicht zu Ende, in der Regel. Das war der einzige Film, den ich da wirklich zu Ende geguckt. Ach ja, Im Banne der Rouladenkönigin. Der war, also ich meine, gut, der hat auch ein ganz geringes Budget und da geht es auch nicht darum, dass der Film gut ist. Das muss man sagen. Kennst du den?
Ja, nee, den habe ich nie gesehen. Aber es ist die Fortsetzung von Elsa Glanz und der Schlüssel zur Weibersauna, oder?
Sowas. Ja. Oder andersrum, keine Ahnung. Egal. Also von Elsa Glanz jedenfalls ist ein schlechter Film, aber der ist auch nicht dafür gedacht, gut zu sein. Das muss man einfach auch dazu sagen.
Das ist korrekt. Okay, dann lassen wir das an der Stelle so stehen, weil ich glaube,
Ich kann das nicht auf drei. Ja, nee, es funktioniert
ist
nicht.
Ist völlig in Ordnung. Herr Stett, dann gibt es momentan, also ich habe ein neues Guilty Pleasure. Ich lande bei
man muss übersetzen, ein schuldiges Verlangen.
Genau, bei Threads, hier bei dem besseren Twitter von Meta, lande ich im Moment immer mal bei Videos. Kennst du das, wo so Hydraulikpressen alles Mögliche einfach wegpressen?
Zerdrücken?
Ja, das ist irgendwie ganz komisch befriedigend, das zu sehen.
Es ist auch diese Schredder, die alles zerknautschen. Ja. Oder einfach so ein Stuhl in so einen Schredder geschmissen wird und dann knautscht sie zusammen.
Das ist ganz eigenartig. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie gucke ich das an und denke mir, geil.
Es gibt Leute, die gucken sich Videos von Pickelausdrücken an und empfinden das Gleiche.
Ja, lass uns das nicht weiter vertiefen, bitte. Das gehört in keinen Fernseher hinein, finde ich. Dann, Herr Stett, es gibt große Nachrichten.
Man kann sogar solche Silikonformen kaufen, wo man sowas Zeug reinfüllen kann, um das hinterher auszudrücken.
Hörst du auf jetzt? Dann gibt es große Nachrichten. Jetzt lass mich meine großen Nachrichten verkünden. Ich habe Ferien. Nein, also das sind nicht die großen Nachrichten, aber das ist eine schöne Nachricht. Ich habe jetzt Zeit und kann ein paar Dinge schaffen. Das ist sehr gut. Aber ich werde um Gottes Willen, am 14.3. Warte, lass mich das kurz nachgucken. Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Nicht am 14.3., am 14.4. werde ich in der Berliner Philharmonie mein Solo-Debüt als Evangelist in der Johannespassion von Johann Sebastian Bach geben.
In der Schumann-Version.
In der Schumann-Version. Da sind die Menschen allerherzlichst eingeladen, dorthin zu kommen. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist das eine. Dann, Herr Stett, gibt es...
Unter der Leitung von Fabian Enders mit dem Sächsischen Kammerchor. Ja, auch das ist gut.
Auch das ist korrekt und gut. Dann gibt es große Neuigkeiten. Mein Buch kommt.
Es wurde angenommen?
Ich habe einen Verlag gefunden, der das Buch herausbringen wird. Ich habe auch den Vertrag schon zu Hause liegen. Ich muss ihn nur noch unterschreiben. Das Buch befindet sich gerade schon im Korrektorat.
Das ist ja großartig. Gratulation, mega, richtig gut.
Vielen Dank. Wir gucken mal, in welchem Zeitrahmen das dann passiert, aber Fakt ist, das Buch wird kommen.
Ist das geil, ist das geil.
Und das Schöne großartig. Ist, das Schöne dabei ist, wenn du das einem Verlag, ein Manuskript schickst, gibt es dazu eine Einordnung, ein Gutachten, ein sogenanntes. Soll ich davon mal Auszüge vorlesen von diesem Gutachten? Es ist nämlich sehr lustig.
Aber bitte, zieh dich aus.
Ja, ich mache mich nackig. Also, pass auf. Und zwar sind ja erstmal so ganz normal formale Dinge, also wer ist der Autor, was ist der Umfang, welchen Dokumententyp habe ich abgegeben, dann die Empfehlung zur Buchgestaltung, gibt es da, das überspringe ich jetzt alles mal. Und das Schöne ist, ich kann das jetzt vorlesen und kann euch ein bisschen den Mund wässrig machen, ohne dass ich zu viel verrate. Inhaltsangabe. Das Buch beschäftigt sich intensiv mit der Faszination des Chorsingens und seiner Wirkung auf SängerInnen und ZuhörerInnen. Der Autor reflektiert über seine langjährige Erfahrung als Chorsänger und Chorleiter und untersucht, was einen Chor lebendig macht, welche Rolle die Chorleitung spielt und wie sich Chormusik historisch entwickelt hat. Das Werk verbindet persönliche Erlebnisse mit musikwissenschaftlichen und dirigentischen Erkenntnissen. So.
Das ist schon mal ein geiler Satz alles.
Ja. Ne? Stil, Sprache. Die Sprache ist präzise, aber teilweise anspruchsvoll. Bitte, das möchte auch so sein.
Das merke ich mir. Präzise, aber teilweise anspruchsvoll.
Korrekturbedarf niedrig. Sehr gut. Das ist, da habe ich mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe, weil das habe ich nicht für möglich gehalten. Zielgruppe: ChorsängerInnen, ChorleiterInnen, MusikpädagogInnen, musikinteressierte LeserInnen mit Interesse an Chormusik, Dirigiertechnik und musikalischer Geschichte. Ja,
dürften das ist ja, doch hervorragend. Dürften genau ja, die Leute wolltest du ja ansprechen.
Dürften ja alle unsere Hörer und Hörerinnen sein.
Eigentlich jetzt, schon, ja.
Das Schönste ist die Bewertung. Bewertung. Das Werk ist eine tiefgehende Analyse der Chormusik, die sowohl theoretische als auch praktische Aspekte beleuchtet. Die Kombination aus persönlicher Erfahrung, musikalischer Fachkenntnis und historischen Einblicken macht dieses Buch zu einer wertvollen Ressource.
Ey, ich freue mich wirklich sehr darüber, dass es so ein schönes, gutes Gutachten ist. Und ja, ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass es entsprechend auch auf fruchtbarem Boden landet.
Ja, das hoffe ich natürlich auch. Ich hoffe, dass es gelesen wird. Dass der Witz ist, es muss ja nicht jeder gut finden.
Nee, darum geht es ja nicht. Aber dass man sich damit auseinander... Du hast es ja nicht geschrieben, um Geld zu verdienen, sondern um was zu sagen. Und das ist es, worum es geht.
Das trifft sehr schön.
Ja, wobei genau das Erstere natürlich auch ein Fakt ist, denke ich mal, wenn man so ein Ding, wenn man so viel Zeit da investiert. Aber ist nicht der Hauptgrund, nehme ich mal an.
Ich sag mal so, also es ist ja nun, wenn du jemand bist, der vorher noch kein Buch herausgebracht hat und der Verlag also nicht weiß, was du ihm bringst an Geld, ist es jetzt normalerweise nicht so, dass du da großartig Geld vorher kriegst, sondern in dem Fall ist es ein sogenannter Dienstleisterverlag. Das heißt, ich muss auch ein bisschen was bezahlen dafür, dass das Ding rauskommt. Aber wir teilen uns im Prinzip am Ende die Einnahmen zu einem bestimmten Prozentsatz.
Das ist doch super.
Und das ist eine sehr faire Angelegenheit und das kann ich auch gut, kann ich gut nachvollziehen. Sind es auch keine Mondpreise irgendwie, die dir aufrufen, sondern es hat schon alles irgendwie Sinn. Und dementsprechend aber überhaupt erstmal ausgewählt worden zu sein und für gut genug befunden zu sein, auch inhaltlich, das kann ja auch, es kann ja auch immer sein, dass jemand sagt, das ist totales, Nischeninteresse, das wird kein Schwanz kaufen, aber dass eben genau das nicht kommt, sondern dass die sagen, finden wir interessant, finden wir spannend, schreibst du, ist auch okay. Das hat mich tatsächlich sehr gefreut.
Ja, ich kann es gar nicht richtig ausdrücken. Ich freue mich wirklich total doll darüber. Ehrlich, ich finde es richtig toll. Ehrlich, also ich weiß, ich kann es wirklich nicht in Worte fassen. Es ist einfach, ich weiß nicht, Stolz beschreibt es nicht, aber es geht in die Richtung. Ja.
Ach, Herr Stett, ich hab dich auch lieb.
Ja.
Fakt ist, es wird ein Buch geben. Fakt ist auch, dass ich euch natürlich auf dem Laufenden halten werde, wie so der Stand ist. I keep you posted, wie man heutzutage sagt. Und dann gucken wir mal, wann, wie, wo und was. Nicht wahr?
Ja.
Herr Stett, bevor wir jetzt hier einen Sack zumachen, weil wir sind schon wieder 37 Minuten am Labern, gibt es noch eine Begebenheit, das wirst du nicht glauben, wenn ich es dir erzähle, aber es ist so. Auslöser ist ein eher unschönes Erlebnis gewesen, nämlich der Familie einer mir sehr nahestehenden Person wurde das Auto geklaut.
Das ist scheiße.
Das ist erstmal scheiße. Nun hat die Familie, also ich nehme an, Anzeige erstattet, ich habe das nur peripher mitbekommen, und hat dementsprechend auch bei der Polizei natürlich angerufen und hat dort eine Aussage gemacht und es kam ein Polizist und da war dann auch die Frage, wer ist denn mit dem Auto so zuletzt gefahren? Und dann hieß es eben eine mir nahestehende Person und auch ich und dann wurde also gefragt, wie ich denn heiße und dann hieß es, ja, Robert Polos. Und dann sagte die Person trocken, ah, der war eine Klasse unter mir. Über mir. Der war eine Klasse über mir.
Ach, dann weiß ich, wer das ist.
Ja.
Ach, wie cool.
Ich musste kurz überlegen, aber ich kam dann auch drauf nach reiflicher Überlegung.
Ist das cool.
Und ich musste extrem lachen. Herr Stett, ich bin ein bunter Hund.
Ist das geil. Na, es ist doch aber auch typisch Leipzig, oder?
Ja, es ist unfassbar gut.
Also, ist das cool, Mensch.
Also, so beschissen die Situation ist mit dem Auto, aber trotzdem musste ich ein bisschen, also ich fand das schon auch ein bisschen witzig.
Eine uns beiden sehr nahestehende Person war mit ihrem Kind in der Kinderklinik in der Uni, weil das Kind was hatte, war chirurgisch was.
Ja.
Und die behandelnde Ärztin war eine weitere uns sehr nahestehende Person aus meinem Jahrgang wiederum. Und wir wussten das nicht, dass sie jetzt dort arbeitet als Kinderchirurgin. Und das ist einfach großartig. Ist wirklich cool. Einfach jemand aus meiner Klasse arbeitet jetzt da. Ich kann es einfach nicht fassen.
Jemand aus deiner Klasse, den ich auch kenne, ja?
Definitiv. Aber du hast nicht mehr viel mit der zu tun. Aber wir können ja nachher nochmal kurz drüber reden. Wir wollen hier bloß aus Gründen des Datenschutzes, weil wir das natürlich nicht abgesprochen haben, den Namen nicht nennen. Ich glaube, das könnt ihr verstehen.
So, okay, also ich mache jetzt den Sack zu. Ich habe noch eine Empfehlung der Woche, nämlich für alle Fans der ehemalig gelaufenen Sitcom The Big Bang Theory und Young Sheldon gibt es jetzt eine neue Serie, die heißt Georgie's and Mandy's First Marriage. Sehr lustig, kann ich sehr empfehlen. Läuft derzeit gerade noch nur auf Apple Plus, glaube ich. Wird aber sicherlich irgendwann dann auch in den normalen Streaming-Portale mit überführt werden. Ist eine sehr lustige Angelegenheit, kann ich sehr empfehlen, ist sehr fein. Ansonsten habe ich noch einen lyrischen Erguss und denke, der Herr Stett möchte euch auch noch eine schöne Woche wünschen, bevor wir hier Feierabend machen.
Definitiv. Ich wünsche euch Folgendes. Guten Appetit und dass das, was ihr zu euch nehmt, Spuren von Glück enthält. Eine wunderschöne Woche.
Das ist, dem ist ja kaum was hinzuzufügen, außer das Gedicht heute wieder Heinz Erhardt aus seinem Band Satirisches, Löwenzahn. Löwenzahn ist schon seit jeher als höchst kriegerisch verschrien, denn er lässt bei gutem Winde Fallschirmtruppen feindwärts ziehen. Und ich sitz auf der Veranda und verzehre meine Suppe, und entdecke in derselben zwei Versprengte dieser Truppe. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.